Heute ist einer der wichtigsten Feiertage für uns Christen. Wir denken in besonderer Weise daran, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, und das haben wir auch schon in Liedern eindrücklich gesungen. Darüber sollten wir eigentlich nicht nur am Karfreitag nachdenken, sondern eigentlich sollte das immer unsere Gedanken beschäftigen, oder anders gesagt, wir sollten nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und wir betrachten jetzt einen Abschnitt über die Kreuzigung von Jesus, der im Lukas-Evangelium steht. Und ich lese zuerst Lukas-Evangelium Kapitel 23, die Verse 32 bis 49. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selber helfen? Wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinen Kopf war ein Schild angebracht mit der Inschrift, die lautet: Dies ist der König der Juden. Und einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch mir und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir mit Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis zu 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen und dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Jesus wurde mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Er selbst wurde in der Mitte, sein Kreuz wurde in der Mitte aufgestellt, und die Kreuzigung war eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden des Römischen Reiches. Sie war so grausam, dass es verboten war, einen römischen Bürger zu kreuzigen. Die durften geköpft werden, aber nicht gekreuzigt. Ist auch der Grund, weshalb Paulus nicht gekreuzigt wurde. Petrus wurde gekreuzigt, Paulus hatte das römische Bürgerrecht, ihn hat man geköpft. Die Schmerzen bei einer Kreuzigung sind gewaltig, denn die Nägel werden hier zwischen den Knochen hindurchgetrieben, an Händen und Füßen, das verletzt die Nerven Und dann, wenn man so am Kreuz hängt, löst das unglaubliche Schmerzen aus. Ich werde das nicht weiter ausführen, das könnt ihr selber in Lexikons nachlesen, wie schmerzhaft eine Kreuzigung ist. Doch diese körperlichen Schmerzen waren für Jesus nur die eine Seite dessen, was er am Kreuz zu tragen hatte. Viel schwieriger für ihn war der Angriff aus der finsteren Welt gewesen. Bei seiner Festnahme sagt er: Ich war Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen, aber jetzt, das sagte er bei der Gefangennahme, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Nun war Jesus dieser finsteren Macht ausgesetzt. Er wusste, dass er diesen Angriffen und Versuchungen ausgesetzt werden wird. Das war für ihn keine Überraschung, was geschah. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, obwohl er sich vor diesem Weg fürchtete. Seinen Jüngern sagte er einmal: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Und mit dieser Taufe ist ein Bild, das Jesus braucht für diese Hinrichtung. Und wie schwer fällt mir das, bis das vollzogen ist. Und jetzt ist es soweit. Die Finsternis, der Teufel übt seine Macht aus. Es ist nun seine Zeit. Und Jesus hängt am Kreuz und erstaunlicherweise überlegt er nicht, wie er seine Peiniger rächen könnte. Er beschimpft sie nicht, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Im Gegenteil, er fleht für seine Peiniger zu seinem Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, das ist uns so selbstverständlich. Das haben wir schon x-mal gehört, dass das Jesus am Kreuz sagt. Würden wir das sagen? Wenn wir zu Unrecht so behandelt würden, dass wir dann noch sagen würden: Vater, vergib ihnen. Diese Menschen, die Jesus kreuzigten, und das wusste Jesus, waren lediglich Marionetten der finsteren Macht. Sie hatten keine Ahnung, was sie da taten. Hätten sie gewusst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Schöpfer des Himmels und der Erde, dann wären sie vor ihm niedergefallen und hätten ihn verehrt. 100%. Aber sie hatten keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und am schwierigsten Punkt seines Lebens denkt Jesus nicht an sich selbst, sondern er fleht für seine Peiniger. Eindrücklicher könnte uns Jesus nicht zeigen, was er meint, als er seine Jünger zur Feindesliebe aufforderte, indem er sagte: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Am Kreuz hat Jesus gezeigt, was er mit dem meint. Und das ist ein hoher Anspruch an uns Christen. Da müssen wir uns doch die Frage gefallen lassen, ob wir die Feindesliebe auch wirklich praktizieren oder ob wir schnell auf Rachefeldzügen sind, wenn uns Unrecht begegnet. Jedenfalls nahm sich Paulus Jesus zum Vorbild. Den Christen in Korinth schreibt er: Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran ist nichts, hat sich bis heute nichts geändert. Sind wir bereit, dem Vorbild von Jesus zu folgen und unsere Feinde zu lieben? Eine Hinrichtung war für die Menschen damals eine große Attraktion. Gäbe es heute bei uns keine Fernseher und Filme jeder Gattung, die wir nach Hause geliefert bekommen, würde uns ein solcher Anlass auch Abwechslung bieten und wir würden auch hingehen. Das Volk schaute nun zu, wie respektlos Jesus behandelt wird. Er wurde sozusagen zum Unmenschen erklärt und so nahm sich jeder das Recht heraus, Jesus nach seinem Gutdünken zu demütigen. Sie verbanden Jesus die Augen, schlugen ihn und forderten ihn auf zu erraten, wer ihn geschlagen hätte. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm Jesus auf das Haupt und schlugen mit einem Rohr die Dornen in seine Kopfhaut hinein. Sie zogen ihn aus, gaben ihm einen Mantel, einen Purpurmantel und verspotteten ihn als König. Und sie schlugen ihm ins Gesicht, verbanden ihm die Augen und fragten, wer hat dich geschlagen? Unfassbar. Unfassbar, zu was Menschen fähig sind. Und leider ist der Mensch bis heute immer noch zu solchen Handlungen fähig. Das wissen wir ja alle. Das Volk stand dabei und sah zu und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Immerhin wissen sie, dass Jesus anderen geholfen hat. Allein das hätte Respekt gefordert. Allein diese Tatsache, denn so wie Jesus den anderen geholfen hat, hat keiner dieser Pharisäer und Schriftgelehrten den Menschen geholfen. Nur schon allein diese Tatsache, was Jesus in seinem Leben getan hat, hätte Respekt verdient. Aber nein, er wird gedemütigt, hingerichtet. Und auch die römischen Soldaten ließen sich von dieser Stimmung mitreißen und schreien, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Ich meine, die römischen Soldaten hatten ja keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat, der König der Juden, das, was damit wirklich gemeint ist. Aber sie sind so in diesem Sog mitgerissen. Aber Jesus half sich nicht selber. Obwohl das für ihn kein Problem gewesen wäre, hätte sich Jesus diesen Demütigungen entziehen wollen, dann hätte er schon die Festnahme, seine Festnahme verhindern können. Nämlich Petrus wollte ja mit seinem Schwert, wollte diese Festnahme verhindern, hat einem schnell ein Ohr abgeschlagen und Jesus sagt ihm dann, glaubst du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Ich brauche dein Schwert, nicht Petrus. Jederzeit standen Jesus Legionen von Engeln zur Verfügung, die in das Geschehen eingreifen konnten. Ein Wort von Jesus hätte genügt. Aber Jesus wollte nicht. Er wollte seinen Auftrag erfüllen. Denn hätten ihn die Engel vom Kreuz befreit, was durchaus machbar gewesen wäre, hätte er seinen Auftrag nicht erfüllt, für den er in diese Welt gekommen ist. Und deshalb sagt er Petrus weiter, wie würde sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Wie wäre das, wenn ich jetzt die ganze Übung abbrechen würde, wie soll sich das erfüllen? Der Teufel wäre froh gewesen, hätte Jesus seine Macht demonstriert. Doch Jesus blieb seinem Auftrag und seiner Sendung treu. Egal wie groß der Schmerz wurde, egal wie stark die Versuchung war. Es stimmt, was Paulus den Philippern schreibt, Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz für wie ein Verbrecher. Auch die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, beteiligten sich am Spott über Jesus. Markus berichtet, auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Muss man sich vorstellen, die werden gekreuzigt, alle dasselbe Schicksal und dann hacken die auch noch auf Jesus rein. Doch der Todeskampf vom Kreuz geht lang. Einer der beiden Männer greift Jesus nochmals an und sagt, du bist doch der Messias oder nicht, dann hilf dir selbst. Und hilf auch uns. Ging natürlich um die Hilfe für ihn. Er provoziert Jesus. Wie konnte dieser Mann auf die absurde Idee kommen, wenn Jesus sich selber helfen würde, er auch ihm hilft? Der andere Mann am Kreuz änderte seine Meinung über Jesus. Der Grund seiner Veränderung, dass er ihn zuerst beschimpfte und dann plötzlich sich dem Spötter gegenüberstellt, kennen wir nicht. Aber er sagt diesem Spötter, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Und dann sagt er etwas ganz Überraschendes. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Während der langen, quälenden und endlos scheinenden Stunden am Kreuz verstand dieser Mann, wer neben ihm hingerichtet wird. Warum auch immer wird ihm das bewusst, dass neben ihm tatsächlich der König der Juden hingerichtet wird, so wie man das auch über sein Kreuz geschrieben hat. Das ist der König der Juden. Plötzlich wird ihm klar, das muss tatsächlich der König der Juden sein und das muss der Messias sein, der Erlöser, der in die Welt kommen soll. Und er hat begriffen, dass Jesus nichts getan hatte, was diese Hinrichtung rechtfertigen würde. Und weil er das begriffen hatte, fleht er zu Jesus: Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und die überraschende Antwort von Jesus lässt nicht lange auf sich warten. Er sagt, ich sage dir, heute noch wirst du im Paradies, mit mir im Paradies sein. Selbst in den schwierigsten und schmerzvollsten Stunden im Leben von Jesus kümmert er sich um diesen Mann, der ihn noch wenige Stunden zuvor verspottete. Wir würden verstehen, wenn Jesus ihn abgewiesen hätte, gesagt, komm, vor 2 Stunden hast du mir noch die schlimmsten Dinge an den Kopf geworfen, jetzt musst du nicht so quasi mit so frommen Sachen kommen. Natürlich will ich mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben. Aber Jesus erbarmt sich über diesen Mann. Er verspricht ihm die Erlösung. Er heißt ihn im Himmel willkommen. Und 3 wichtige Einsichten hatte dieser Mann, die dazu führten, dass Jesus ihn erlöste. Zum Ersten übernahm er die Verantwortung für seine Schuld. Er hat ganz eindeutig gesagt, wir sind zu Recht hier, wir verdienen die Strafe, bekommen die Strafe, die wir verdient haben, er ist aber ohne Schuld. Und zweitens, er anerkannte Jesus als Sohn Gottes, der schuldlos hingerichtet wird. Er spricht ihn an als der König, der sein Reich antreten wird. Er hat also verstanden, wer Jesus ist. Und als letzter Punkt, er bat um Gnade und Vergebung. Und das Wunderbare ist, dass das heute nicht anders ist. Selbst wenn du, bevor du in diesen Raum betreten hast, dich über Jesus und die Christen lustig gemacht hättest oder innerlich gedacht, das sind doch alles so komische Leute, so Verkrümmte, oder warum kommen die an einen Gottesdienst oder was auch immer, was ist denn mit diesem Jesus? Aber du jetzt plötzlich begreifst, dass vielleicht Jesus doch bedeutungsvoller ist in der Menschheitsgeschichte, als du bis jetzt gedacht hast, kannst du zu Jesus kommen und ihn ansprechen wie dieser Mann am Kreuz. Petrus sagte einmal, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden, jeder. Wir sehen gerade hier am Kreuz, selbst der kurz vorher Jesus verspottete, und plötzlich erkannte, wer Jesus ist. Selbst diesen Mann hat Jesus gerettet. Hat Jesus gerettet. Er hat ihn angesprochen und Jesus hat ihn gerettet. Jeder, der zu ihm kommt. Hast du dich schon Jesus zugewandt, ihn angesprochen, wie es dieser Mann am Kreuz tat? Es ist ganz einfach. 3 Punkte sind zu beachten, auch für uns. Bekenne deine Schuld, dass wir Vergebung brauchen, deshalb ist ja Jesus am Kreuz gestorben, sonst wäre das ganze Evangelium wäre ja hinfällig. Das, die, Die Bedeutung der Sünde erkennen wir ja daran, dass es überhaupt nötig war, dass Gott in diese Welt kam und für unsere Schuld zu sterben. Wenn Schuld nicht gewichtig wäre, ist das ja alles überflüssig. Und zweitens anerkenne Jesus als Sohn Gottes, der für deine Schuld am Kreuz starb. Und als drittes bitte Jesus, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Diesen Schritt kannst du mit einem schlichten Gebet tun. Paulus beschreibt das folgendermaßen: Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So wirst du gerettet. So einfach ist das. Egal, mit was für einem Hintergrund, egal, was für eine Nation du stammst, jeder. Nun, wenn Gott hingerichtet wird, dann kann man erwarten, dass das von großen Zeichen begleitet wird. Und so war es bei der Geburt von Jesus. Und so wird es sein, wenn Jesus wieder zurück auf diese Erde kommt. Und so war es auch bei der Kreuzigung. Denn Lukas berichtet, es war Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Erdreich hinein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. 3 Stunden lang Finsternis. Das ist gewaltig. 3 Stunden lang, mitten im Tag, wurde es dunkel. Wie wenn die finsteren Mächte sich über Jesus hermachen würden. Und diese Finsternis wurde offensichtlich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Tertullian, ein Apologet, im Apologetikum schreibt er das, schreibt über dieses Phänomen am Kreuz: Für eine bloße Sonnenfinsternis musste das natürlich halten, wer auch davon nicht wusste, dass es im Hinblick auf Christus vorhergesagt war. Und doch habt ihr hiervon als von einem Weltunglück den Bericht in euren Archiven, sagt er. Also, in den Archiven der damaligen Welt, und da gab es ja große Archive und Bibliotheken, hat dieses Ereignis, dieses Phänomen der Finsternis Niederschlag gefunden. Und noch etwas Erstaunliches geschah. Im Tempel ist der Vorhang mitten in zwei. Der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten, also dem Ort, an dem man glaubte, dass Gott wohnt. Dort, wo die Bundeslade drin stand. Dieser Vorhang riss, und Matthäus berichtet sogar, dass der Vorhang von oben nach unten riss. Mit anderen Worten, Gott selbst hat da die Hand im Spiel gehabt und dieses Allerheiligste, den Ort, an dem man die Gegenwart Gottes dachte, geöffnet. Denn mit dem Tod von Jesus wird der Tempel in Jerusalem bedeutungslos. Denn jetzt bricht eine neue Zeit an. Eine Zeit, in der Gott nicht mehr im Allerheiligsten, in Häusern, in Tempeln wohnt, sondern es ist die Zeit, in der Gott im Menschen selber Wohnung einnehmen wird. Und somit hat der Tempel, das Allerheiligste, seine Aufgabe erfüllt. Und mit einem Aufschrei starb Jesus: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Nun hat Jesus das Ziel für uns erreicht. Der römische Offizier, der die Oberaufsicht der Kreuzigung hatte und alles gesehen hatte, war ein Mensch, der schon x Kreuzigungen beobachtete. Denn die Römer waren nicht simpelig mit Kreuzigungen. Und dieser Mann sagt, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Er hat einen Unterschied gesehen zwischen all den Kreuzigungen, die er schon erlebt hat. Hat er gesehen, dieser Mann ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Gerechter, mit anderen Worten, Jesus ist unschuldig. Aber nicht nur dieser Hauptmann war beeindruckt von dem, was hier geschah. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Und bis heute sind Menschen beeindruckt, wenn sie begreifen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und deshalb sind ja auch wir hier. Und Paulus sagt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Wenn man verstanden hat, was hier geschieht, hat man begriffen, dass da nicht ein Versagen Gottes stattgefunden hat, sondern dass das Gottes Kraft ist, nämlich Kraft, die uns Leben erlöst. Jesus starb am Kreuz für dich und für mich. Und ist dir das klar, dass er das für dich tat? Ja, er tat es, weil er dich liebt. Haben wir auch in den Liedern gesungen. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wenn ich von der Liebe Gottes spreche, dann ist es für mich immer klar, ist immer Jesus am Kreuz. Wenn jemand fragt, ja, was ist dann die Liebe Gottes? Das ist eben nicht ein Gefühl, das mir irgendwie den Rücken hinunter irgendwie so komische Reflexe auslöst, sondern die Liebe Gottes ist handgreiflich da, wo Jesus für unsere Schuld stirbt. Da hat er nämlich dich im Auge gehabt und mich. Das ist die Liebe Gottes. Hätte Jesus das nicht getan, dann wären wir alle verloren und wir würden ewige Qualen leiden müssen. Das sagt uns die Bibel. Diese schreckliche Zukunft von Menschen, wenn sie ohne Jesus sterben, ist eine der Grundmotivationen für alle missionarischen Bemühungen. Hudson Taylor, der sein Leben für die Menschen in China einsetzte, sah vor seinem inneren Auge riesige Wagen von Chinesen, die ins Verderben fahren. Und deshalb hat er sein ganzes Leben, seine ganze Kraft dafür investiert, das Evangelium nach China zu bringen. Und hören wir nun zum Schluss und als Überleitung zum Abendmahl aus dem Propheten Jesaja, der lange vor der Hinrichtung geschrieben hat, was am Karfreitag geschehen wird. In Wahrheit aber hat er, und das meint immer er, der Knecht Gottes, Jesus Christus, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn bestraft und geschlagen. Das meinten die alle, die dort standen. Gott hätte jetzt ihn bestraft. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, Jesus, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend und ohne Klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hat und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Wir sind die anderen übrigens. Wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Er wird Nachkommen haben, und das sind wir, die Jesus nachfolgen, sind seine Nachkommen. Das ist das, was schon lange vorher gesagt wurde und am Karfreitag geschah. Und nun möchten wir miteinander das Abendmahl einnehmen und genau an das denken. Danken auch, und bekennen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das Brot ist das Bild für den Leib von Jesus, der gekreuzigt wird. Und das Blut ist das Bild für das Leben, das er für uns hingegeben hat. Und wir machen das so, wir haben hier zwei Stationen. Da drüben ist Wein und hier ist Traubensaft. Und dann könnt ihr nach vorne kommen, das Brot nehmen und dann hier ein Becher mit Traubensaft oder Wein und euch dann wieder hinsetzen. Ich würde gern danken und dafür wollen wir aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir feiern heute einen besonderen Gottesdienst, wo wir in besonderer Weise daran denken, was du für uns am Kreuz getan hast. Und mir ist bewusst, es ist nicht so einfach, das zu verstehen. Du als Sohn Gottes hast dich kreuzigen lassen. Wir würden eigentlich erwarten, dass du die Herrschaft aufrichtest, dass du deine Macht beweist. Aber du hattest aus Liebe zu uns darauf verzichtet. Du warst bereit, für uns die Schuld zu tragen, die Strafe, die wir bezahlen müssten, warst du bereit, für uns zu bezahlen. Das ist unglaublich und zeigt, wie großartig deine Liebe ist zu uns. Und wir wollen dir auch danken, dass du uns dieses Abendmahl gegeben hast, dass wir das auch feiern sollen, damit wir wirklich nicht vergessen, was du für uns getan hast. Dass wir nicht überheblich werden, arrogant, als hätten wir etwas getan, sondern dass wir immer wieder daran erinnert werden, dass du unser Leben verändert hast. Dass alles, was wir haben, ein Geschenk von dir ist. Dass wir allen Grund dazu haben, dankbar zu sein. Nun wollen wir mit diesem Abendmahl bezeugen, dass wir glauben, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Dass du dich geopfert hast, damit wir leben können und dass die Tür zum Himmel aufgestoßen ist. Wir danken dir und beten dich an. Amen.